Ich begrüße Sie herzlich zum Radio Enlighten Next Webcast. Ich hoffe, dass wir heute in der Leitung haben auch Tom Amarak. Tom, bist du in der Leitung? Es scheint, dass wir unseren Gast jetzt noch nicht in der Leitung haben. Vielleicht, dass wir noch ein, zwei Minuten warten. Tom Amarak wird heute unser Interviewgast für Radio Enlighten Next sein. Das heißt, wir bräuchten seine Teilnahme. Ich hoffe, dass wir hier technisch durchkommen. Vielleicht kurz ein paar Informationen auch zur heutigen Sendung. Tom Amarak ist ein Buchautor, den wir heute im Radio Enlighten Next zu seinem Buch Der Wille, ein Handbuch zur Steuerung der Evolution, interviewen wollen. Diese Schaltung, die wir heute haben, ist technisch ein wenig herausfordernd, weil Tom lebt und schreibt auf Mallorca und wir haben die Schaltung nach Mallorca und ich sitze heute nicht in unserem Studio in Frankfurt, im Enlighten Next Studio in Frankfurt, sondern im Enlighten Next Studio in den Workshops in Massachusetts in den USA. Tom, du bist in der Leitung, sehr schön.
Super. Guten Abend, hallo.
Es funktioniert. Ich habe dich auch ganz kurz schon angefangen vorzustellen. Tom Amarak, herzlich willkommen zu unserem Radio Enlighten Next Webcast.
Vielen Dank für die Einladung.
Es freut mich sehr, dass wir dich hier als Gast haben können. Ich habe auch ganz kurz gesagt, dass wir heute eine interkontinentale Leitung haben. Unser Studio in Frankfurt, du auf Mallorca, ich im sibirisch kalten Massachusetts. Aber Technik macht es möglich und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Du hast vor gut einem Jahr, war das, glaube ich, das Buch geschrieben, Der Wille, Handbuch zur Steuerung der Evolution.
Ganz genau.
Und wir fanden in den Leiten Next, dass das ein ganz spannendes Buch für eine moderne Spiritualität ist, weil du schreibst über etwas, was in einer modernen Spiritualität selten bis gar nicht Thema ist, nämlich der Wille, und dann schon gar nicht so etwas wie ein evolutionärer Wille. Ich meine, Wille im Sinne von einem Zen-Willen kommt manchmal vor, aber die Art und Weise, wie du es in dem Buch beschreibst, ist etwas, was meines Erachtens viel zu tun hat mit dem Entstehen eben einer neuen Form von Spiritualität, die eine evolutionäre Dimension hat. Wie kamst du dazu, dass dich dieses Thema interessiert?
Puh, wie kam ich dazu, dass mich dieses Thema interessiert? Ich meine, das ist wahrscheinlich meistens so persönliche Erfahrung. Und während ich mich selbst nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch irgendwie mit Spiritualität, Meditation und was man da nicht so alles macht, auseinandergesetzt habe, habe ich halt einerseits gesehen, dass es halt viel darum geht, dass man seinen Geist entwickelt und dass man auch zu einer Art von emotionalen Authentizität und Reife gelangt. Und dass es aber auch ganz wichtig ist, dass man halt auch seinen Willen entwickelt und dass die Entwicklung des Willens auch damit dafür ausschlaggebend ist, wie gut man jetzt weiterkommt eigentlich und dass man da halt erfolgreich auch einfach drin ist, was man da macht. Also ob man sich jetzt mit Meditationen auseinandersetzt. Das war eigentlich so der Ansatz, dass ich angefangen habe, für mich den Willen zu modellieren. Das heißt, was sind eigentlich die Kennzeichen des evolutionären Fortschritts gewissermaßen? Und das hatte ich versucht in dem Buch darzustellen.
Verstehe. Wenn ich dich da ganz kurz unterbrechen darf, ich meine, das klingt ja einerseits sehr plausibel, aber andererseits, oft, wenn von Spiritualität gesprochen wird, geht es doch genau darum, Willen loszulassen.
Genau.
Willen loslassen, damit einfach man in die Tiefe des Seins eintauchen kann.
Genau.
Und so wie ich dein Buch gelesen habe, widersprichst du dem ja gar nicht.
Nee, auf keinen Fall. Ich versuche das.
Diese Dimension ist dir auch wichtig, aber irgendwie scheint dir dieses einfache den Willen sein lassen und dieses Eintauchen in, ja, wie immer man dieses Eintauchen auch jetzt definieren mag, das scheint nicht die volle Dimension dessen zu sein, was möglich ist. Sehe ich das richtig?
Also ich denke, dass es halt, wie kann ich das jetzt kurz beschreiben? Ohne Ken Wilber würden wir da wahrscheinlich gar nicht so weit sein, um das überhaupt zu beschreiben. Aber ich glaube, er hat da mal ganz toll gesagt, dass sich meditative Zustände, die man haben kann, wo man halt sich in dieses Sein wo man da eintaucht, dass die im Grunde gar nicht so unterschiedlich sind wie die Zustände, die man hat, wenn man, was weiß ich, ein sportliches Flow-Moment hat. Das heißt, wenn man sich selbst vergisst und eintaucht einfach in unendliche Weite des Laufens, des Seins einfach, und dass da eigentlich in diesem Zustand kein großartiger Unterschied ist. Und dass, wenn wir von so einem evolutionären Wille reden, dass es darum halt geht, dieses Loslassen können zu kultivieren, um da halt letztendlich zu einer Art von Satori oder durchaus Erleuchtung zu kommen, indem wir halt diesen Willen kultivieren und die Fähigkeit loszulassen. So dachte ich das.
Ja. Ein Autor, der in dem Buch Der Wille bei dir immer wieder vorkommt, der anscheinend hier auch eine große Rolle spielt, ist Steve McIntosh.
Mhm.
Und Steve McIntosh macht ja in der spirituellen Entwicklung oder in der Bewusstseinsentwicklung eine interessante Dreiteilung, die auch natürlich unter anderem auf Wilber zurückgeht, aber die er auf seine eigene Art auch betont, wo er sagt, es gibt hier diese drei Dimensionen, und das heißt auf Englisch so schön Cognition, Emotion and Volition. Das kann man auf Deutsch gar nicht so richtig übersetzen, weil Kognition geht noch, Emotion versteht jeder, aber Volition als Wille ist eindeutig kein deutsches Wort. Es geht also um das, was Kognition, diesen Wissensaspekt von Spiritualität,
genau.
Dieser Erkenntnisaspekt einerseits,
ja.
Dann Emotion, einfach dieses Gefühlsaspekt oder Herzensaspekt, wenn ich das so sagen darf.
Genau.
Aber dann sagst du, meines Erachtens berechtigterweise und auch hier mit Steve McIntosh, dass dieser dritte Aspekt, dieser Willensaspekt in der spirituellen Entwicklung sehr stark unterbelichtet ist.
Ja, vor allen Dingen hier auch in Deutschland. Die haben ja sowieso, gibt da ja ganz große Schwierigkeiten mit dem Willensbegriff. Auch berechtigterweise. So, und
absolut, ja.
So, und mir geht es halt darum, die Diskussion einfach wieder darum anzuregen, was bedeutet Wille eigentlich? Und muss Wille da irgendwas damit zu tun haben, dass wir irgendwelche Anteile von uns unterdrücken oder andere unterdrücken? Oder kann Wille nicht eigentlich was Schönes sein, was Erfüllendes und was Befreiendes auch? So, insofern habe ich da diese dreifache Differenzierung halt auch benutzt, um da darauf hinzuweisen, dass Wille halt ein ganz essentieller Bestandteil unseres Lebens sein kann.
Exakt.
Und auch ist.
Und du hast, um es mal vorwegzuschicken, dein Buch ist sicher nicht unbedingt eine leichte Lektüre, sondern da ist wirklich auch eine begriffliche Anstrengung drin, aber du machst, und das ist eine sehr lebenswerte Lektüre, hier auch eine Unterscheidung, dass es verschiedene Formen des Willens gibt. Und dass es, um es mal eine Grundunterscheidung hier herauszuarbeiten, so etwas wie einen egoischen Willen gibt und etwas wie einen postegoischen oder nachegoischen oder transegoischen, ich weiß es gar nicht, wie du es genau formulierst, Willen. Und das ist schon mal eine Unterscheidung, die nicht geläufig ist, weil wenn wir von Willen sprechen, sprechen wir normalerweise einfach von unserem Willen und meinen natürlicherweise, was sollten man normalerweise auch meinen, unseren egoischen Willen, und mein Wille.
Ja.
Aber jetzt sagst du in deinem Buch, nee, Wille ist nicht gleich Wille, der Wille kann sich auch entwickeln.
Ganz genau.
Kannst du da ein paar Worte dazu sagen?
Ja, diese Unterscheidung, die basiert halt darauf, dass, wir kennen die in Form von prärational, rational, transrational oder präkonventionell, konventionell, postkonventionell, und diese Unterscheidung in präegoisch, egoisch, postegoisch, die kann man in etwa dazu querlegen, und das sagt einfach durch die ganzen Entwicklungsstufen, die...
Wenn ich einfach dich bitten darf, hier einfach langsam zu gehen, weil das natürlich sehr viele Worte in einem Satz sind, aber...
Na klar, also ein bisschen langsamer. Ja. durch die ganzen Entwicklungsstufen, die ein Mensch halt durchlaufen kann, von dem Moment an, wo er geboren wird, hin zu den höchsten spirituellen Entwicklungsstufen, entwickelt sich der Wille halt genauso wie auch die Kognition und auch unsere emotionale Reife halt auch. Das heißt, ein ganz einfaches Beispiel ist dieser Wille in der Ellenbogengesellschaft, wo wir halt ganz egoistisch unsere Ziele durchsetzen, ohne jetzt Rücksicht darauf zu nehmen, wie das Wohl des anderen bestimmt ist. Das ist halt eine ganz andere Art von Wille, hat eine ganz andere Komplexität und, wie ich finde, eine viel niedrigere Komplexität als ein Wille, der sich jetzt darauf bezieht, unser wahres Selbst, also das authentische Selbst, nennt der Cohen das, der Andrew Cohen, das auszudrücken und das in Übereinstimmung mit der Welt zu tun. So ist bei jeder Entwicklungsstufe natürlich verändert sich der Wille auch. So, genauso wie so.
Absolut. Und das ist, glaube ich, etwas, das ich sonst, ich weiß nicht, ob ich sonst überhaupt wo schon so ausführlich gelesen habe, wie in deinem Buch, dass man wirklich nachvollziehen kann, Moment mal, der Wille verändert sich. Mhm. Der Wille selber steht in einem Entwicklungskontext. Der Wille, und das ist auch nachvollziehbar, dass wenn man einfach der Sache nachgeht und sagt, ein rein animalischer Wille, der einfach aus unserer biologischen Triebstruktur aber bereits willenhaft ist, das ist natürlich ein Wille, der aber ein anderer Wille ist als der Wille von jemandem, der eine starke Subjektivität, also ein starkes Ich-Gefühl hat, eine starke Idee von sich selber.
Ja.
Dazu braucht es Bewusstsein, dazu braucht es Sprache, dazu braucht ein reflexives Bewusstsein, das überhaupt sich selber im Spiegel des eigenen Geistes wahrnehmen kann. Und dass aus dieser Idee von sich selber, aus dieser Vorstellung von sich selber, aus diesem Selbstbild, einen Willen hat. Und um hier einfach wieder einfach langsam zu gehen, macht es ja eigentlich Sinn, dass zwischen diesem biologisch-animalischen Willen und zwischen diesem egoischen Ich-Willen, obwohl beides Wille heißt, ein Riesenunterschied ist.
Auf jeden Fall. Genauso wie in der Wahrnehmung oder in der Kapazität des Denkens von einem Kleinkind eine ganz andere Qualität steckt als in dem integralen Denken, was die Fähigkeit halt multiperspektivisch zu denken. Das ist zwar Denken immer noch oder würde zu diesem Kognitionsbereich des Selbst gehören, aber es ist trotzdem was ganz Unterschiedliches.
Und dann kann man natürlich diese Linie weiterziehen und sehen, okay, wenn aber meine Erkenntnis nicht aufhört in dieser getrennten Ich-Haftigkeit, sondern wenn meine Erkenntnis tiefer und weiter geht und ich einerseits eine Erfahrung dessen mache, wo Trennung aufhört, und eine Erfahrung dessen mache, wo diese Welt, die wir sind, eine Welt ist und ich nur Ausdruck dieser einen Welt bin, in meiner eigenen Bewusstheit, dass in der Art und Weise, in der ich das wirklich erkenne, also nicht nur intellektuell erkenne, sondern existenziell erkenne, sich eigentlich logischerweise mein Wille verändern muss. Also dass das einen Einfluss auf meinen Willen hat, wenn ich merke, Moment, ich bin zwar ich, aber ich bin nicht so getrennt, wie ich eigentlich dachte. Da ist eigentlich viel mehr los und da ist eigentlich eine Tiefe und eine Einheit, die in der spirituellen Praxis und in der Bewusstseinsarbeit zugänglich wird, die, um salopp zu sagen, man einmal verdauen muss. Und
ja,
das
hört
er nicht ab.
Ja.
Sag nur.
Nee, ich meine, ich kann dem nur zustimmen. Das heißt, wenn wir erkennen, dass wir nicht nur unser eigenes Ego als Maßstab unserer Handlung nehmen und unsere Bedürfnisse, unsere Neigungen, unsere Idiosynkrasien, sondern hinausreichen und anfangen zu gucken, okay, das größere Ganze als Maßstab unseres Handelns nehmen. Ja. So, des Weltgeistes möglicherweise sogar. Ja. Also als Ausdruck von etwas, was über das eigene, deshalb auch postegoisch, was über das eigene Ego und das eigene Ich hinausreicht, wo man dann sagen kann, das ist trotzdem noch ein Wille. Das fließt trotzdem, wenn man das mal so sagen darf. Und das bewegt auch was, das verändert was, das strebt zu neuen Formen an, das ist Ausdruck der Evolution und strebt zur weiteren Evolution, ist aber nicht einfach nur an das Ego gebunden, sondern hat möglicherweise sogar das Wohl von allen im Sinn und im Hintergrund.
Und was du ansprichst, ist eben mehr als eine intellektuelle Erkenntnis, um wirklich Kraft haben zu können. Wirkliche Erkenntnis ist immer mehr als intellektuelle Erkenntnis, um Kraft haben zu können. Sie muss tiefer gehen als nur meine Großhirnrinde, um es mal auf diese Weise zu bringen.
Ich habe da neulich gerade, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, in so einem ganz tollen Buch von dem Michael Wombacher, da zitiert er den Andrew Cohn. Und der Andrew Cohn sagt in so einem Seminar, es kommt überhaupt gar nicht drauf an, was du denkst, es kommt auch nicht so drauf an, was du fühlst, es kommt eigentlich darauf an, was du tust. Weil denken zu können ist ganz wichtig und emotional authentisch sein ist ganz wichtig, aber es ist halt auch wichtig irgendwie, dass der tatsächliche Wandel dadurch kommt, dass man anfängt zu handeln und zu tun und zu wollen. Und das fand ich so witzig, weil das spricht mir aus der Seele, wenn der Andrew sowas sagt. Yeah.
Weil es auch genau das gleiche Thema anspricht, weil der Wille manifestiert sich ja genau im Tun. Mein Tun ist Ausdruck meines Wollens.
Genau.
Oder ich erkenne mein Wollen eigentlich erst an meiner Handlung. Weil es ist nicht einmal das, was ich denke, was ich will, was ich wirklich will. Das ist alles sozusagen noch, was im Bereich des Intellekts sich abspielt. Aber der wirkliche Maßstab, in dem sich zeigt, was jemand will, ist letztendlich sehr einfach zu sehen, was er tut.
Ganz genau, das sehe ich ganz genauso. Weil das ist halt das Problem. Man kann dann sagen, ich wollte eigentlich und es hat aber irgendwie nicht geklappt oder so und pipapo. Aber letztendlich kann man ja in dem, was denn tatsächlich passiert, in dem, was jemand wirklich tut, tatsächlich auch sehen, wo sein eigener Wille dann liegt. Und das ist, finde ich, ist eine ganz wichtige Perspektive auf die Dinge auch.
Ja. Und du hast selber vorher auch den Begriff von Andrew Cohen hier eingebracht, den authentischen Selbst. Und der macht ja genau diese Unterscheidung zwischen dem egoischen Selbst und dem authentischen Selbst. Und er macht diese Unterscheidung eben aus einer tiefen spirituellen Erfahrung heraus, die eine Erleuchtungserfahrung ist. Die Erfahrung ist, die Getrenntheit des Egos sprengt und nachher mit der Tatsache zurechtkommen muss, dass wenn diese Erfahrung das Ego gesprengt hat, ich noch immer da bin.
Ja.
Und ich noch immer in dieser Welt bin. Und in welcher Form auch immer, sei es durch Nichthandeln, handeln muss. Das heißt, es stellt sich die Frage, von was bin ich Ausdruck in meinem hier in der Welt sein? Und das kann Ausdruck von dieser Getrenntheit sein, oder es kann Ausdruck dieses authentischen Selbst, oder um es in deinen Worten zu bringen, dieses einen evolutionären Willens sein.
Genau.
Und zu sehen, dass das wirklich eine tiefe spirituelle Sichtweise ist, und dass es eine spirituelle Sichtweise ist, die erst langsam neu anfängt, sich zu zeigen, weil was wir hier ansprechen, ist eine Sichtweise auf Spiritualität, die eigentlich erst am Anfang des Entstehens ist. Willst du mir da auch zustimmen?
Auf jeden Fall, ja. Also was ich halt denke und was ich halt auch immer wieder beobachtet habe, das ist jetzt irgendwie, ist halt, dass Menschen, vor allen Dingen spirituell interessierte Menschen, sich ganz, ganz viele Jahre mit Meditation und mit allen möglichen Techniken auseinandersetzen können, 10, 15, 20 Jahre und ganz häufig auch so non-duale Zustände, so Spontanerfahrungen erleben können. Und wenn sie aber wieder im Alltag sind, dann holt sie das Ego und dann holt sie mir der Alltag halt irgendwo wieder ein. Und ich habe bislang noch keine richtige Philosophie oder Theorie oder Handlungsanweisung gesehen, was man eigentlich oder gelesen, was man tun kann, damit diese Erleuchtungszustände, diese non-dualen Erfahrungszustände halt auch im Alltag langfristig wirken. Und ich glaube, dass wenn wir unseren Willen kultivieren und versuchen, unsere Konzepte, unsere alten Konzepte von Wille abzulegen und die evolutionäre Natur unseres Willens zu erkennen. Das heißt, dass wir immer zu einer höheren Ebene streben, dass wir immer versuchen, besser zu werden, dass wir versuchen, uns zu übertreffen. Dass, wenn wir immer in Flow-Momente reinkommen, egal ob das jetzt beim Abwaschen ist oder beim Putzen zu Hause oder im Gesprächspartner, im Gespräch mit dem Partner, wo auch immer, dass man da halt immer wieder diese Verkrustung des Ichs, dieses Einengende aufbrechen kann und non-duale Erfahrungen machen kann beim Abwaschen, bei den einfachsten Sachen und wo man dann ganz gezielt Meditationserfahrungen nutzen kann, um das Aufbrechen des Egos im Alltag im Grunde genommen noch zu forcieren.
Das finde ich ganz toll. Weil dieses Aufbrechen des Egos natürlich dann auch einen radikal in Frage stellt.
Mhm.
Oder anders formuliert, die Prioritäten, die man hat.
Mhm.
Die eigene Werteskala radikal in Frage stellt.
Mhm.
Weil wenn ich so in meiner Begrenztheit aufbreche und sehe, dass dieses Ich eigentlich viel weiter ist als mein Ego,
mhm,
und dass hier ein Wille sich zeigt, der viel größer und viel tiefergehender ist als ein getrennter Wille, dann stellt sich einfach die Frage, wie gehe ich mit dieser Erkenntnis um? Weil dann ist auch dieser Konflikt, ich glaube, es gibt keinen ernsthaft spirituell Praktizierenden, der diesen Konflikt nicht kennt, zwischen dem Beharrenwollen auf dieser getrennten Privatwelt und der Erkenntnis, dass eigentlich diese Getrenntheit nicht wahr ist. Und dass diese tiefere oder höhere Wahrheit, dass es diesen einen Prozess gibt, von dem ich eine Manifestation bin in meiner Bewusstheit. Oder anders formuliert, dieser eine Prozess, der sich selbst durch meine Bewusstheit anfängt, bewusst zu werden, dann hat es radikale Fragestellungen als mich, als Menschen, oder an uns als Menschen. Und das kommt meines Erachtens in deinem Buch auch öfters raus, sehr tiefgehende ethische Dimensionen, denen wir uns hier stellen müssen.
Ja, auf jeden Fall. Also, ich denke, Ethik entwickelt sich, das ist jetzt ein Allgemeinplatz, aber natürlich entwickelt sich auch die Ethik, wenn man sich weiterentwickelt. Und ich denke, wenn wir begreifen können, dass der Wille nicht nur ein Ausdruck von uns selbst ist, sondern von der Welt in gewisser Hinsicht und dass wir ein Teil der Welt sind, selbst wenn wir uns in gewissen Situationen als Ich beschreiben, dann hat das ganz, ganz fundamentale ethische Konsequenzen. Dann können wir uns nicht mehr zurückziehen und unser Wohl vor das eigene oder vor das Wohl der anderen stellen, beispielsweise. Sondern wir müssen erkennen, dass das Universum letztendlich oder die Welt oder der Kosmos seine eigene Richtung hat. Und diese Richtung Ausdruck findet im Willen. Das ist jetzt alles sehr metaphysisch. Aber ich denke, letztendlich läuft es darauf hinaus.
Du bringst auch eine Dimension rein, die ich sehr spannend finde in dem, was du geschrieben hast, indem du auch darstellst, wie dieser Wille Welt erschafft. Also dieser Wille ist nicht nur etwas des in der Welt Manövrierens. Du machst hier ganz spannende Unterscheidungen, in die ich hier gar nicht eingehen will, weil das zu weit gehen würde, zwischen verschiedenen Formen des evolutionären Willens. Dass es hier nicht nur darum geht, sozusagen in der Welt zu manövrieren, richtig zu manövrieren, was schon mal ein evolutionärer Fortschritt ist, sondern dass letztendlich der Wille, und das ist ein unheimlich kreativer Gedanke auch, aber auch ein unheimlicher Gedanke von Kreativität, dass dieser Welt, dass dieser Wille eigentlich die Welt erschafft, die zukünftige.
Ja.
Und das muss man sich mal langsam auf der Zunge zergehen lassen. Das ist nämlich ein ziemlich enormer Satz, weil der sagt nicht weniger als, dass unser Wille die Welt erschafft.
Zumindest unsere Welt, wie wir sie psychisch wahrnehmen. Also ich mache dann eine ganz klare Trennung zwischen der objektiven, manifesten, wirklichen Wirklichkeit und unserer psychischen Wirklichkeit. Ich bin da kein Solipsist, ich gehe natürlich immer irgendwie im Bus aus dem Weg, wenn er auf mich zukommt. Nur ich kann auch das konstruktivistische Potenzial darin sehen, dass mein Wille natürlich dazu führt, dass ich psychisch andere Wirklichkeiten ausforme.
Ja.
So, und der Wille, auf den ich mich beziehe, also das heißt ein Wille, der im Grunde genommen mit der postmodernen Erkenntnis arbeitet, des radikalen Konstruktivismus, das heißt, dass wir in gewisser Hinsicht unsere eigene psychische Wirklichkeit erzeugen, hat das natürlich Konsequenzen darauf, was wir wahrnehmen und wie wir das wahrnehmen, durch das, was wir tun und das, was wir wollen.
Ja. Und dass wir dadurch in einer unheimlich kreativen Position, aber genau deswegen, weil es so eine kreative Position ist, auch eine unheimliche verantwortungsvolle Position ist.
Mhm.
Weil wir müssen uns dann die Frage stellen, was kreieren wir dann?
Ganz genau. Mhm.
Weil das, was wir hier kreieren an neuen psychischen Welten, hängt von unserem Willen ab.
Ganz genau. Mhm.
Und dann wird diese, und das ist wieder eine ethische Fragestellung dessen, was wollen wir eigentlich? Viel relevanter, als es in früheren Jahrtausenden der Fall war.
Mhm.
Weil wir hier in einer viel zentraleren Rolle uns wiederfinden, dass Zukunft wirklich davon abhängt, wie sehr wir unsere Getrenntheit sein lassen und den Willen wirklich als den einen evolutionären Willen entwickeln können, der, und das ist dann auch ein spannender Gedankengang, der Endokrin sehr wichtig ist, der dann auch ein gemeinsamer menschlicher Wille ist.
Mhm.
Das heißt, wenn wir hier zum Beispiel diesen Dialog führen, führen wir natürlich auf einer Ebene diesen Dialog von zwei verschiedenen Individuen. Der eine, der an der Ostküste in Amerika gerade sitzt, der andere in einer Insel am Mittelmeer.
Mhm.
Und Menschen, vor allem in Deutschland, die diesem Gespräch gerade zuhören und nachher hoffentlich sich auch zahlreich beteiligen an diesem Gespräch. Das heißt, hier sind verschiedene Individuen im Spiel, aber
ganz genau.
Eine andere Sichtweise, die mindestens genauso wahr ist, ist, dass wir als Individuen nur Ausdruck des Bewusstseins selber ist, dass sich hier anfängt, sich seiner selber über sich selbst klar zu werden.
Ja, das ist ganz interessant, dass du das nochmal ansprichst, weil ich hatte jetzt neulich gerade erst einen ganz faszinierenden Gedanken diesbezüglich, weil letztendlich hat ein Wille immer vier Seiten und das heißt, er hat immer eine individuelle Seite, ist ganz klar, das heißt auf mich bezogen, als mich, als derjenigen, der Wille formt. Natürlich hat er aber auch einen sozialen Aspekt, dieser Wille. Darüber hinaus hat so ein Wille, wie ich ihn beschreibe, immer eine teleologische Dimension und eine deontologische.
Kannst du kurz beschreiben, was du mit der
Theologie? Naja, Telos ist Ziel, das heißt, was für ein Entwicklungsziel habe ich persönlich, wo möchte ich als nächstes hin? Das wäre die individuelle Seite. Die soziale Seite war, was kann ich tun zum Wohle der Gesellschaft? Was kann ich tun zum Wohle meiner Freunde, meiner Familie? Was kann ich tun, was kann ich tun, um das Wohlergehen der Gesellschaft zu fördern? Das wäre dann die teleologische Seite vom Willen, individuell und sozial. Und natürlich gibt es dann halt auch noch eine deontologische, das heißt von Verhaltensweisen, die an und für sich richtig sind, ohne dass da jetzt unbedingt ein Ziel hintersteht. Das heißt, individuell, deontologisch, ich bin jemand, der Ausdruck, oder meine Handlung ist Ausdruck von dem Universum oder der Welt. Und umgekehrt muss ich halt auch sozialdeontologisch die passenden Verhaltensweisen finden, unabhängig davon, jetzt, wo ich hinstrebe. Und das sind vier Dimensionen, das ist jetzt alles ein bisschen viel, die wichtig sind, um zu beantworten, welche Richtung hat mein Wille eigentlich. Und alle vier Fragen müssen auch beantwortet werden. Ich kann nicht einfach nur zu meinem eigenen Wohlergehen streben, dann blende ich die ganze soziale Seite aus. Ich kann auch die ganze Entwicklungsdimension von Kultur und Psyche nicht tilgen und einfach nur hedonistisch meine Sachen machen. Verstehst du, was ich meine? Das ist halt...
Klar, ja.
So, das ist halt...
Eine Variante von dem, was du hier sagst, ist ja auch das, was Ken Wilber und im Zusammenhang von Ken Wilber dann auch Ender Cohen sehr zugespitzt sagt, nämlich, dass es hier von der Bewusstseinsentwicklung, und das ist eben dann im Kontext dessen, was wir gerade sprechen, auch zutreffend für die Willensentwicklung, eine immer Weiterentwicklung gibt von einem egoischen zum ethnozentrischen zu einem weltzentrischen Willen, ja. Das ist das, was du auch mit der Gesellschaft angesprochen hast. Und dann zu einem kosmozentrischen Willen auch.
Ganz genau.
Und dieser kosmozentrische Willen hat eben beide Dimensionen, die du auch angesprochen hast. Einerseits dieses Werden des einen Kosmos, aber auch der Ursprung dieses Kosmos. Das heißt, das, was du eben auch diese Ziellosigkeit mit angesprochen hast, dass das hier buddhistisch gesprochen aus der Lehre kommt. Auch diese ganze Evolutionsbewegung kommt ja eigentlich, wenn man es tief bewusstseinsmäßig anschaut, aus dieser Lehre heraus. Irgendwann einmal kommt dieser Sprung von nichts zu etwas.
Ganz genau. Ja, ich habe das. Ich wollte nur sagen, um den Bogen zu spannen, wir hatten am Anfang des Gesprächs über das Selbst und seine drei Teile im Grunde genommen gesprochen, das heißt Denken, Fühlen und Handeln oder Wollen. Und die entwickeln sich natürlich in den Stufen. Und das war ja der Genpo Roshi, der gesagt hat, auf einer bestimmten Ebene ist dann da der Big Mind letztendlich, diese vollständige Ausformung der kognitiven, der Erkenntnis und auf der anderen Seite dieses Big Heart, dieses allumfassende Liebe, die da halt auf dieser ganz, ganz hohen Stufe da möglich ist. Und dasselbe passiert halt auch irgendwo beim Willen. Ich habe das dann den großen Willen genannt, dieses, wo es halt wirklich hinausreicht und da eine Vision der Ganzheit und der ganzen Entwicklung sichtbar wird.
Das finde ich schön, dass du jetzt diesen Bogen auch zu Genpo Roshi machst, weil genau dorthin wollte ich jetzt auch gehen, weil das war für mich so der Zuspitzungspunkt des ganzen Buches, der auch sehr verständlich macht, was du hier ansprichst und was eben sehr auch im Eingang dessen ist, was wir in den Leiten Next versuchen und was Ender Cohen in evolutionärer Erleuchtung versucht zu formulieren, weil du gerade in diesem Dreiklang, den du jetzt gerade genannt hast, wirklich dem Genpo Roshi noch eine evolutionäre Dimension mitgibst.
Ja.
Weil dieser Big Mind, den er anspricht, der wirklich sozusagen der erleuchtete Geist ist, und das Big Heart, das erleuchtete Herz, zu sehen, dass es hier dann noch diese Dimension, die eben nur in der Diesseitigkeit überhaupt denkbar ist, nur in der Manifestation des Big Volition, des großen Willens gibt. Weil dieses Wollen macht natürlich nur Sinn, wenn es eine Richtung gibt. Das heißt, nur in Zeit und Raum ist Wollen überhaupt ein sinnhafter Ausdruck. Nur sozusagen in der Welt kann man wollen. Und Wollen hat in sich diesen Entwicklungsdimension schon von vornherein in sich inbegriffen. Aber diese drei Sachen, diese drei Dimensionen, Big Mind, Big Heart und großer Wille, als Ganzes, macht für mich einfach sehr viel Sinn, dass, wenn man von Erleuchtung in einem evolutionären Kontext spricht, man all diese drei Dimensionen braucht, um sie als Ganzes zu haben.
Ja. Es ist auch, auf jeden Fall, ich stimme da vollkommen mit überein, es ist unheimlich wichtig, weil letztendlich war immer die Frage der letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte, ja, was macht man denn, wenn dass man gewissermaßen in seinem Erdloch sitzt und erleuchtet ist, um das jetzt mal ein bisschen sarkastisch auszudrücken.
Ja.
Was macht man, wenn man aus seiner Höhle letztendlich herauskommt? Und da ist viel drüber geschrieben worden und spekuliert worden. Und ich denke, dass das Problem ist einfach, dass man lernen kann, die Erleuchtung in den Alltag auch zu bringen. Und zu sehen, wie sich alles entwickelt, wie sich alles letztendlich aus der Dunkelheit heraus entwickelt und Licht wird. Und dass unser ganzes Universum entsteht und alle Formen, die entstehen und die vergehen. Und diesen ganz großen, ewigen Prozess, dass wir davon Teil sind und Ausdruck davon sind. Und das mit in den Alltag zu tragen. Und ich glaube, dass das... Ich finde es sehr befreiend, da so ranzugehen.
Absolut. Vielleicht ist es auch ein guter Zeitpunkt, unser Gespräch jetzt aufzumachen.
Und ja.
Ich würde gern unsere Zuhörer einladen, sich in diesen Webcast von Radio Enlighten Next einzuwählen. Dazu noch einmal die Telefonnummer, die ihr hier einwählen müsst, falls ihr was zu schreiben zur Hand habt. Das wäre die 001. 270 400 2000, also nochmal 001 270 400 2000 und dann den Zugangscode 529 500 und die Raute-Taste. Und wie immer die Bitte, wenn ihr euch per Telefon einwählt, den Computer leise zu stellen. Denn wenn beides, Telefon und Computerlautsprecher, nebeneinander laut gestellt sind, es einen Rückkopplungseffekt gibt, der allen sehr hörbar ist. Also entweder Computer oder Telefon oder einfach in einen Nebenraum gehen. Und vielleicht gibt es ja schon die erste Wortmeldung. Ich würde mich freuen. Wie immer braucht jetzt einen kurzen Augenblick auch, dass die Technik umstellt vom Präsentationsmodus auf den Gesprächsmodus und mit dem Webcast hat immer auch eine Zeitverzögerung. Ich hoffe, dass wir diese Verzögerung schon hinbekommen und dass jemand schon in der Leitung ist.
Ja, hallo?
Ja, hallo.
Hallo.
Was mir jetzt so kam, was ich total spannend fand in dem Gespräch, ist, da für mich gerade noch so rauskam, war, dass zu diesem, dass ich in meinem Willen oder dass das so dieses soziale System, dass da was konstruiert wird oder dass ich da was oder dass dieses soziale System irgendwas konstruiert, da kommt noch so ein Aspekt dazu, dass da schon immer was ist, was will. Also dass da so ein unpersönlicher, also ich habe irgendwie das Gefühl, in dieser Entwicklung, Weiterentwicklung des Willens, da bricht irgendwie sowas um, wo dieses, was immer schon will, so ganz deutlich wird.
Was in dem Sozialsystem, was da deutlich wird, oder was meinst du? Oder,
ja,
oder?
Einfach, dass zu diesem, dass ich will und dass ich, dass es da ein Ziel gibt oder dass durch diesen Willen ich was konstruiere oder in der Gesellschaft halt jetzt gesprochen, also im Sozialen, dass in der Gesellschaft was konstruiert wird auf einer psychischen oder sozialen Ebene, dass dann noch so ein Aspekt dazu kommt, dass da eben schon was ist, dass da auch immer schon ein Wille ist.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Das heißt, für mich persönlich ist es halt eine Fähigkeit und auch eine Erkenntnis und auch ein Gefühl, darauf einlassen zu können. Auf das, was da ist, auf die Strömung, die im Grunde da ist und lernen, mich da anzupassen und gewissermaßen die Welle zu surfen. Wenn du verstehst.
Ich glaube, den letzten Schluss habe ich nicht ganz verstanden, da war jetzt ein Geräusch.
Ach so, jetzt einfach mitgehen zu können. So, und das Beste daraus machen und das zu integrieren und zu transzendieren. Und es ist natürlich, wir sind Ausdruck von unserer Kultur, von unserer Biologie und auch von Ideen. So, und ich denke, das ist natürlich, also das sehe ich auch so, dass da halt immer auch was ist, was man halt integriert und was man dann auch wieder einführt in das Sozialsystem oder so.
Ich finde das auch eine ganz tolle Formulierung, die du gesagt hast, dass da schon immer etwas ist, das will. Weil das wirklich etwas anspricht, nämlich dass dieser Wille, und ich glaube, das ist auch das, was du, Tom, als Strömung, als schon vorhandene Strömung mit angesprochen hast, dass da etwas ist, das, sobald das Universum da ist, oder eigentlich schon am Anfang des Entstehens des Universums, ist da eben ein Wille. Weil sonst wäre ja eigentlich, wären wir immer auf dem vor dem Urknall geblieben. Irgendetwas muss den Willen gehabt haben, sich zu manifestieren. Ohne hier zu sehr in eine theologische Fantasie hineingehen zu wollen, aber irgendein Wille muss da von Anfang an da gewesen sein, der offensichtlich will. Und wir als bewusstseinsbegabte Menschen sind gerade dabei, diesen Willen zu erkennen. Das heißt, wir sind in einer sehr spannenden historischen Zeit. Bei historischen Zeit meine ich nicht nur historische Zeit der letzten 30.000 Jahre menschlicher Zivilisation, sondern der letzten 13 Milliarden Jahre kosmischer Evolution. Wir sind hier in einer sehr spannenden Zeit, wo wir uns dieses Willens bewusst werden.
Ja, und das würde ich gerne hinzufügen, nicht nur bewusst werden, sondern auch anfangen, daran bewusst teilzuhaben. Und die Strömung, die denn da ist, zu forcieren in die passende Richtung. Das heißt, worum es geht, ist ja Evolution. So, und dass wir halt nicht nur erkennen, sondern daran partizipieren, daran teilnehmen und diesen ganzen Prozess verstärken und zum Wohle von allen letztendlich.
Nee, den Sprung, den du hier gemacht hast, der ist total wichtig. Weil aus der Erkenntnis heraus, die ich angesprochen habe, diese Erkenntnis, Moment mal, da ist dieser Wille, der schon, wie die Zuhörerin gesagt hat, schon da ist, den ich erkenne. Und dann erkenne ich, dass der nicht getrennt von mir ist und dass dieser Wille eigentlich von mir verlangt, dass ich teilnehme. Dass das eine implizite eigentlich Anforderung mich da ist, mich da nicht rauszuhalten, sondern zu sehen, das ist nicht getrennt von mir. Ich muss eigentlich dafür Verantwortung übernehmen. Das heißt, ich muss hier partizipieren, weil das genau es möglich macht, dass dieser Wille weitergehen kann. Er kann ab diesem Zeitpunkt gar nicht mehr weitergehen, ohne meiner Teilnahme.
Ganz genau.
Noch eine kurze technische Sache, nachdem die Leitung jetzt ein bisschen schlechter geworden ist, dass vielleicht diejenigen, die gerade jetzt nicht sprechen, aber sich schon freigeschaltet haben, mit der Stern-6-Taste nochmal sich stumm schalten und dann nochmal die Stern-6-Taste schalten, wenn sie sich einbringen, sodass immer nur diejenigen hier freigeschaltet sind, die gerade im Dialog dabei sind. Das hilft uns, die Leitung sauberer zu halten. Und sonst freue ich mich, wenn wir noch weitere Beiträge haben.
Für mich ist dieses, was gerade ein bisschen beschrieben wurde, dass da schon ein Wille vor ist, oder was du gesagt hast, dass an irgendeiner Stelle ein Wille sich ausgedrückt haben muss, sonst wäre es nicht zu diesem Urknall gekommen. Letztendlich diese Formulierung aus dem Vater Unser, ein Wille geschehe, hat für mich davon auch etwas. Also so, wenn man das in dieser größeren Dimension sozusagen, kann man das so verstehen oder drückt es für mich das auch aus. Und,
Wobei, ich finde es witzig dann zu sagen, unser Wille geschehe. Weil das wäre dann halt nicht nur mein Wille geschehe oder dein Wille geschehe, sondern unser Wille geschehe, fände ich da eine angemessene Art und Weise, weil es halt ausdrückt, dass wir das halt alle gemeinsam machen.
Das ist sozusagen die nächste Stufe, die man, wo es jetzt hingeht, ne?
Genau.
Ja, ja. Oder dein Wille möge sich ausdrücken, hat dein Wille geschehe, oder dein Wille soll sich ausdrücken, oder jetzt kann ich es gerade nicht so formulieren. Durch uns, genau.
Mhm. Ich meine, man kann ja ganz interessant auch das, was wir in diesem Webcast schon öfters angesprochen haben, die drei Gesichter Gottes reinbringen, so wie sie Ken Wilber anspricht, und sehen, dass es hier wirklich drei Sichtweisen drauf gibt, wo eben aus diesen drei Sichtweisen dein Wille geschehe, unser mein Wille geschehe oder auch der objektive Evolutionswille geschehe, drei verschiedene Sichtweisen sind auf diese eine absolute Realität.
Ja.
Die erst in seiner Gesamtheit wirklich eine integrale Sichtweise ergeben.
Das stimmt.
Ich wollte nochmal einführen, ja, unseren sehr bekannten Begriff evolutionärer Impuls. Ob denn nicht eigentlich jetzt, was du unter Willen in dieser höheren Entwicklungsstufe, postegoischen Entwicklungsstufe meinst, ob das nicht im Grunde zusammenfällt mit dem evolutionären Impuls? Denn auch der evolutionäre Impuls will ja was. Er möchte Entwicklung, er möchte vorwärts, vorwärts, vorwärts.
Mhm.
Das würde ich gerne nochmal klären, auch mit Tom. Diese Unterscheidung jetzt, also dass wir jetzt Willen sagen und ob es wirklich so viel verschieden ist von dem evolutionären Impuls.
Tom, vielleicht mal zuerst an dich.
Also ich muss ehrlich zugeben, dass ich jetzt so mit der Terminologie von dem Andrew Cohen nicht so bewandert bin, als dass ich da verlässliche Aussagen machen könnte. Wenn du sagst evolutionärer Impuls, da stelle ich mir vor, dass in einem, was letztendlich immer einen Schritt weiter geht und immer sich auch irgendwo übertreffen will und irgendwo sich weiterentwickeln will. So, das
will, sagst du jetzt auch, will.
Mhm.
Ja.
So, also das also ist jetzt natürlich ein Sprachproblem, aber das verstehe ich so unter dem evolutionären Impuls. Und ich denke, aus einer gewissen Ebene ist ein postegoischer Wille genau das. So, ich beschreibe halt mehrere Willensformen. Wir hatten auch schon kurz darüber geredet. Und das ist ein ganz essentieller Aspekt davon, denke ich. Also genau darum geht's. Hm?
Mhm.
Ja, ich kann dem nur zustimmen. Genau. Wenn sich noch jemand zuschalten möchte, gern Zeit und Platz dafür.
Ich frage mich auch gerade, inwieweit mein persönlicher Wille da noch reinspielt. Also ich fände diese Unterscheidung auch ganz spannend in so verschiedene Arten von Wille. Und auf der einen Seite, also finde ich es klar verständlich und sehr sinnvoll, auf der anderen Seite finde ich es schwierig, so dieses Zusammenspiel eben in einem neuen oder weiteren Verständnis von Willen so zu erfassen. Also ich habe irgendwo das Gefühl, dass es da so eine Art Zusammenspiel eigentlich gibt.
Mhm.
Wo auch mein persönlicher Wille irgendwo so eine Rolle da reinspielt. Also inwieweit ich damit umgehe mit.
Ja, also wir müssen alle abwaschen und wir müssen auch noch alle Kleidung kaufen bei H&M. Das heißt, solange wir existieren, ist auch ein egoischer Wille immer da und hat auch immer irgendwo eine Relevanz. Ich denke, die Frage ist, wie man das halt integriert und wie man das schafft, solche Sachen halt auf einen evolutionären Impuls halt reinzubringen.
Mhm. Das so zusammenzubringen.
Genau. Und das ist, ich persönlich empfinde das als eine Kunst, sowas zu tun, weil dann durch die ganzen Menschenmassen von H&M durchzulatschen und dann nicht unbedingt jetzt auf die, nur auf die Bedürfnisse meines Egos zu achten, sondern halt auch auf mein höheres Selbst, wenn man das mal so sagen kann. Das ist dann schon eine Aufgabe gewissermaßen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da deine Frage beantworten kann.
Ja, doch. Ja.
Ich finde es ganz interessant, dass worüber wir jetzt gerade reden, gleichzeitig noch eine ganz andere persönliche Sache berührt. Das ist nämlich, wenn man an den Willen denkt, dass man ja immer auch daran denkt, dass der Wille schwach ist oder dass der Wille stark ist.
Genau.
Und das, worüber wir jetzt gesprochen haben, dass der Wille da schon immer, dass da ein Teil des Willens schon immer da ist, oder wie es die Vorrednerin gesagt hat, dass da sowas ist, das auch wie so eine soziale oder eine größere Dimension schon da ist.
Ja.
Und dass das mit eurem Anfangshinweis des Wille, was mit Tun zu tun hat, auch einen Hinweis gibt, wo eigentlich eine Willenskraft oder eine Willensstärke zu suchen ist.
Ja. Also ich finde das ganz wichtig, dass du das nochmal ansprichst, weil wenn wir über unterschiedliche Ebenen sprechen, Entwicklungsebenen oder so, und jetzt einfach nur mal punktuell die Leistungsgesellschaft betrachten, also das, was der Don Beck da als oranges Mem betrachtet, da gehört natürlich irgendwie die Frage nach starken und schwachen Willen sofort dazu, weil die Gesellschaft unterscheidet sich dann zwischen Leuten, die einen starken Willen haben, die werden dann Gewinner genannt, oder die einen schwachen Willen haben, die werden dann Verlierer genannt. Nur, wenn wir über dieses orangene Mem und diese Entwicklungsstufe hinausgehen, dann haben wir natürlich plötzlich ganz andere Werte, die für den Willen maßgeblich sind. Zum Beispiel einen neuen Sinn für eine Gemeinschaftlichkeit, eine neue Wir-Kultur heißt das auch manchmal. Und wie wir dann zusammen was Soziales, eine globale, gesunde Umwelt schaffen können. Auch das ist ja Wille, wenn man dann sich zusammenschließt und was Neues macht und noch bessere Lebensbedingungen erzeugt. Und so geht das halt weiter. Mit jeder weiteren Entwicklungsstufe ändert sich der Wille, wird komplexer, integriert das, was vorher war, strebt aber auch immer wieder zu was Neuem hin. Und ich persönlich fand das ganz wichtig für mich zu begreifen, dass diese Differenz zwischen starken und schwachen Willen, dass das halt eine gesellschaftliche Funktion hat, dass es aber auch nur eine Teilbeschreibung ist vom Willen, die man benutzen kann, aber nicht muss. Habe ich jetzt zu viel geredet, oder?
Nee, ich meine natürlich noch diesen Aspekt, dass eine starke Willenskraft, die sich jetzt mit dem Willen verbindet, der schon immer da ist, also sprich, der sich bewusst wird, dass das was zu tun hat mit der Triebfeder des Universums, oder dass sich ein Wille, der entdeckt, dass er eigentlich über sich selbst, über den eigenen Horizont hinausgeht, also über eine soziale, eine universelle oder kosmische Dimension hat, dass der natürlich ein ganz anderes Potenzial von Einstellung dazu, wie ich jetzt mein Leben lebe, freilegt, und dass das natürlich eine ganz andere Form von Stärke generiert, aber dass das auf alle Fälle immer mit Tun zu tun hat, also nicht mit irgendwie sich nur zurücklehnen, sondern da ist was sehr Aktives drin, weil man sich ja oft selbst fragt, ja, wie kann ich eigentlich meinen Willen, der oft keinen langen Atem hat, wie kriege ich den eigentlich stark, im guten Sinne, dass ich das natürlich auch für was Richtiges einsetze.
Ja.
Und das hat sehr viel, deswegen fand ich das vorhin so wichtig, wie ihr gesagt habt, Willen und Handlung haben eine ganz enge Verbindung, und die münden ineinander, und die haben ganz fest mit was miteinander zu tun.
Ja, auf jeden Fall, das sehe ich ganz genauso. Hm?
Ja, wir haben, glaube ich, noch Zeit für eine weitere Wortmeldung, falls es die noch geben sollte.
Ja, hallo, hier ist Andrea.
Hallo, Andrea.
Hallo.
Was mir jetzt bei dem Gespräch noch so innerlich aufgestiegen ist, ich glaube, es ist ganz wichtig, weil wir haben da praktisch verschiedene Willensströme in uns, dass wir dann praktisch auch instand in uns entwickeln, die Unterscheidungsfähigkeit hat. Also das, was du gesagt hast, wenn ich jetzt durch ein H&M laufe, auf welchen Willen fokussiere ich dann? Das ist ja wirklich wichtig, dass ich das sehe, aha, welcher Wille läuft ab und für welchen entscheide ich mich, welcher hat mehr Wert für das Ganze. Und ich denke, das ist ganz eine wichtige Sache. Weil dann fällt mir auch die Entscheidung leichter, wenn ich merke, das hat einen höheren Wert, das große Ganze, wie mein persönliches.
Ja, also ich denke, wenn man das Spirituelle, um das jetzt mal sozusagen nicht aus dem Auge verliert, dann integriert es ja halt auch immer das, was da sonst noch so ist. Und ich glaube, das ist halt das große Problem, dass wenn man bei Aha und M reingeht, dass man da plötzlich irgendwie spirituell abgeschlossen ist und da keinen Zugriff mehr drauf hat, weil da so viele Leute sind, weil da dann diese komische Hintergrundmusik rieselt, weil es lärmt und so. Und da die Fähigkeit zu haben, sich trotzdem zu öffnen und zu sagen, ich suche mir jetzt meine Sachen aus und so. Und bin dann trotzdem aber offen für Eingebung und Inspiration und all solche Sachen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da beides kann und das integriert.
Ja, weil das ist ja nicht nur beim H&M passiert, das ist ja passiert überall.
Genau.
Und ich finde es wirklich eine sehr wichtige Unterscheidung, die du da machst, Andrea. Zu sehen, dass eine Sichtweise eben auch die ist, dass hier verschiedene Willen in uns wahrnehmbar sind, die zusammenhängen mit verschiedenen Tiefen der Selbstwahrnehmung. Und dass ich aus meiner Getrenntheit auch einen bestimmten getrennten Willen habe, und das ist schlicht und einfach der Ego-Wille. Und dass aus einer spirituellen Erkenntnis ein anderer Wille in mir reift, das was mit Ende Chronik jetzt auch authentisches Selbst nennen will, oder das eben was Thomas Mark hier auch, glaube ich, den evolutionären Willen nennen würde, und zu sehen, das ist nicht ident. Und das ist hier Bewusstseinswachstum oder spirituelles Wachstum auch zu tun hat, hier eine Entscheidung sehen zu können, was ist die größere Perspektive, was ist die größere Dimension, aus der heraus ich auf das Leben reagieren kann, was ist der eigentliche, der authentischere Wille in einem evolutionären Kontext. Und dass hier ein Reifungsprozess da ist, der aus der Enge herausführt und der auch eine andere Selbstwahrnehmung mit sich bringt. Und das ist ein spiritueller Reifeprozess, der durchaus mit inneren Widersprüchen zu rechnen hat. Und einfach das ernst zu nehmen und zu sehen, das ist nicht einfach, das flutscht nicht nur vom Kleinen ins Große, sondern da gibt es durchaus Beharrungskräfte des Engen und Alten, die überhaupt nicht daran denken, den Status Quo einfach als Status Quo sein lassen zu wollen, sondern die als Status Quo Kräfte genau das wollen, was Status Quo Kräfte wollen, nämlich den Status Quo. Und nicht Sprengung des Status Quo, in eine neue, größere, tiefere Dimension. Und zu sehen, dieses innere Ringen mit sich, dieser weite Platz zu machen und diese Tiefe überhaupt sich öffnen zu lassen, das hat sehr viel, zumindest aus meiner Sicht, mit spiritueller Arbeit zu tun. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Tom.
Ja, ich sehe das ganz genauso. So, das ist halt, ich glaube, solange wir streben, werden wir gewisse fundamentale Widersprüche in uns, die werden einfach da sein. Und die Frage ist, wie geht man damit um, wie integriert man die, wie setzt man das im Handeln wieder um und wie können wir das zum Wohle von allen, von uns selbst, von einfach einsetzen. Die verschwinden ja nicht, die Widersprüche.
Genau. Okay, ich glaube, wir kommen jetzt hier wirklich langsam, auch mit der Zeit am Ende. Tom, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Nochmal kurz als Anmerkung an alle. Tom hat das Buch geschrieben, Der Wille, Handbuch zur Steuerung der Evolution, herausgekommen im Phänomen Verlag. Für die Leute, die sich das notieren wollen. Tom, es war ein sehr spannendes Gespräch. Dir und allen anderen, die sich beteiligt haben, ich danke für diese spannende Stunde.
Das möchte ich mich auch bedanken. Das hat richtig Spaß gebracht. Das war super.
Noch eine Anmerkung für die Leute, die in der Arbeit, die wir in der Leiten Next anbieten, auch hier weitergehen wollen und hier auch Interesse haben, selbst in diesen evolutionären Willen einzusteigen. Es gibt ein virtuelles Seminar, das Enzo Cohen am 13. und 14. Februar hält, wo genau diese Dimensionen, die wir in der Arbeit von den Life Next Designs-Dimension, die Werdensdimension, in einem Zweitages-Seminar, angeleitet von Enzo Cohen, erarbeitet wird, wo diese Bewusstseinsarbeit, die wir heute gesprochen werden, wirklich auch direkt und existenziell angegangen wird. Für all diejenigen von euch und von Ihnen, die sich dafür interessieren, entweder in einem Einladungs-E-Mail, das wir euch geschickt haben, seht ihr einen Link dazu, oder sonst auf unserer Website www.enlightennext.org, da findet ihr den Link zu diesem virtuellen Webseminar, das sicher ein wertvoller Beitrag ist, um diese Arbeit weiterzuführen. Ansonsten freue ich mich, wenn viele von euch nächste Woche bei unserem Radio Enlightennext Webcast dabei sein werden. Dann wieder die Weiterführung unserer Dialogserie zwischen Katrin Kahnert und mir. Und in 14 Tagen dann nächste Weiterführung unserer Interviewserie. Ich danke euch allen. Einen schönen Abend nach Deutschland von hier aus, von den USA. Und danke nochmal, Tom, für deine Teilnahme.
Gern geschehen. Alles klar.
Dankeschön. Tschüss.
Danke.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Danke.